Ja, damit begrüße ich Sie zur heutigen Vorlesung. Heute will ich mich ja in die Epikur-Lektüren stürzen. Und da hat sich herausgestellt, dass das doch viel schwieriger ist, als ich mir das erst vorgestellt hatte. Deswegen bitte ich um etwas Nachsicht, wenn das jetzt etwas kompliziert wird. Epikur hatte ich ja schon herausgearbeitet, hat die Idee der Philosophengemeinschaft als Lebensgemeinschaft in seinem Garten auf spezifische Weise weiterentwickelt. Man kann sagen, diese Art von Communities, das geht bis auf die Mysterienkulte zurück, da gab es solche Lebensgemeinschaften. Pythagoras hat das sozusagen als seine Philosophengemeinschaft auch politisch artikuliert. Und da gibt es, wenn man das vergleicht zur epikureischen Gemeinschaft, zwei wichtige Unterschiede. Erstens, und die hängen zusammen, gibt es in der epikureischen Gemeinschaft keine Unterscheidung, jedenfalls ist es nicht überliefert, zwischen Angehörigen oder Mitgliedern und Personal-Laien. Bei den Pythagoreern gab es das durchaus. Es gab die Eingeweihten und die Laien. So etwas hat es in den Epikureer-Gemeinden nicht gegeben. Zweitens gab es das nicht, was für die Pythagoreer die Überlieferung so schwierig gemacht hat, nämlich, dass alles Wichtige und Entscheidende Pythagoras selber gesagt haben musste. Die Lieblingsbeweisgeste der Pythagoreer war zu sagen, autos epha, er selber hat es gesagt. Das gab es bei den Epikureern nicht. Epikur war zwar einflussreich und hat nicht nur Lehrbriefe geschrieben, sondern auch sowas wie Thesen und kleine Lehrbücher niedergelegt, die wir auch zum Teil haben. Aber er war nicht der Meister, dessen Autorität alle Fragen entschied, sondern die Fragen wurden unter den Mitgliedern diskursiv im Austausch von Gründen und Gegengründen, also durch Argumente, geklärt. Also das sind, glaube ich, zwei durchaus wesentliche Punkte der epikureischen Gemeinschaften. Und was diese Gemeinschaften zusammenhielt, war auch ganz klar. Das war das Philosophieren. Also diese Tätigkeit als gerichtete Tätigkeit, die Epikur vorgelebt hatte und die dann auch nach seinem Tode fortgesetzt wurde und, darauf komme ich noch, dann auch im Übergang zum eigentlichen Hellenismus, zum Hellenismus der hellenistischen Reiche, tatsächlich noch einen anderen Sinn bekam. Wenn man das sich so klar macht, dann ergibt sich eigentlich daraus eine Notwendigkeit, die Lektüre in spezifischer Weise zu organisieren. Und zwar nicht, wie das üblich ist, sozusagen ausgehend von den einfachsten Bestimmungen der epikureischen Naturphilosophie, dann zur Beweistheorie zu kommen, dann zur Ethik, zur Gesellschaftstheorie und dann zum Philosophieren. Und dann kommt noch der Tod. Also das ist ganz, bei Sidney Long will ich Ihnen das mal vorführen, wie das da gegliedert ist. Das ist so diese, denke ich, durchaus übliche, traditionelle Gliederung der Philosophien. Aber ich glaube, diese führt uns in gravierender Weise in die Irre. Als erstes wird so etwas wie eine epikureische Ontologie diskutiert. Dann kommt die Frage, wie der spezifische Begriff des Epikur, das Leere, der Raum, der Ort, zu zu verstehen ist. Ups, jetzt habe ich das hier etwas durcheinander, Entschuldigung. Ups. Dann wird diskutiert, was immer noch ontologisch, was an sich per se existiert und was nicht, was nur abhängig ist. Und dann folgt die These von den Atomen, also die Grundthese, wo gewissermaßen die Ontologie in die Naturphilosophie übergeht. Das wird dann weiter ausgearbeitet zu einer Antwort auf Zenos Paradoxie, dass, wenn es denn möglich wäre, alles zu teilen, es unendlich teilbar sein müsste und damit die Teilbarkeit eigentlich nicht zu denken wäre. Und das wird dann fortgesetzt mit der Diskussion, wie Epikur die Unendlichkeit denkt, also weiter in die Naturphilosophie hinein, wie er die atomare Bewegung denkt, wie er das Verhältnis von Mikrokosmos und Makrokosmos denkt. Und dann sind wir schon bei der Kosmologie, die dann von ihm explizit ohne Teleologie gedacht wird. Und Moment. Dann kommen wir zur Seele. Und von der Seele kommt er dann zur Frage der Fähigkeiten der Seele, Empfindung, Einbildung. Und auf der Grundlage entwickelt er wird dann eine Epistemologie entwickelt, dass die Frage des Wahrheitskriteriums, was Epikur ganz stark in die Debatte eingebracht hat, vorgestellt, Kanon, also die Richtschnur. Es gibt auch die Rede vom Kriterium, aber die Richtschnur ist die Hauptredeweise bei Epikur. Und ja, dann geht es weiter. Moment. Vom Wahrheitskriterium kommt das die Seite 8. Man kann sagen, der epikureischen Logik. Und dann erst kommen wir zur wissenschaftlichen Methodologie, zur Frage der Sprachentstehung und dann erst zur Ethik, zur Gesellschaft, zu Gott und dann, Moment, zur Philosophie und zum Schluss zum Tod. Also so wird gewissermaßen traditionell Epikur abgehandelt. Und nachdem ich mir das durchgelesen hatte, fand ich das schwer zu verarbeiten und möchte Ihnen deswegen eine andere Herangehensweise vorschlagen, wobei ich nicht weiß, ob es mir gelingen wird, jetzt den ganzen Reichtum auch an Texten, den wir da haben, selbst wenn wir uns nur auf Epikurs eigene Schriften konzentrieren, ob ich den jetzt in einer Vorlesung behandeln kann. Ich will einfach mal schauen, wie weit wir kommen. Und gehe damit jetzt zu dem Set Lelong über. Jetzt muss ich hier raus. So. Kleinen Moment. Jetzt. Gut. Ich gucke, wenn man das groß macht, kann man da noch. Ja, man kann noch. So, ich fange mal wirklich von hinten an. Eine Liste von Aussprüchen des Epikur, die in einem Manuskript im Vatikan aufbewahrt ist. In anderen Tätigkeiten kommt die Belohnung am Ende und wird hart erarbeitet. Aber in der Philosophie gehen die Freude und das Wissen miteinander Hand in Hand. Es ist kein Lernen, das dann anschließend zu einer Unterhaltung oder zu einer positiven Stimmung führt, sondern Lernen und positive Stimmung zur selben Zeit. Wir sollten lachen, philosophieren und unsere häuslichen Angelegenheiten und bei anderen persönlichen Dinge erledigen, und zwar alles gleichzeitig, und dabei niemals aufhören, das zu äußern, was sich aus einer richtigen Philosophie ergibt. Also Philosophie ist hier, das ist ganz wichtig, gedacht als etwas, was denkend und äußernd alle Lebenstätigkeiten begleiten kann, erstens. Und zweitens, was von Anfang an eine besondere Qualität der Tätigkeit aufweist. Nämlich, dass das Wissen selber Freude macht. Das sind, glaube ich, die beiden Punkte, die man aus dieser Bestimmung herauslesen kann. Es gibt dann eine weitere Spur, was Epikur unter Philosophieren verstanden hat. In einem Brief an Pythokles soll er geschrieben haben: Mein lieber Freund, setze dein Segel und halte Kurs fern von aller Kultur. Wobei natürlich jetzt das Rätseln ist, was ist hier Kultur? Ich denke, das ist Paideia. Und damit ist gemeint der traditionelle Wissensbestand, so wie ihn etwa Isokrates durchaus, wenn auch sozusagen in demokratischer Verarbeitungsform, als das Auszeichnende des gebildeten und damit des vollkommeneren Menschen gekennzeichnet hatte. Also dieses Philosophieren, was er da gerade beschrieben hat, was von Anfang an Freude macht und was alle Lebenstätigkeiten begleiten kann, ist eben gerade nicht gestützt auf eine Tradition der Bildung oder der Kultur, sondern hat sich davon unabhängig zu entfalten. Jetzt in seinen Schlüssellehren, die überliefert sind, wird gesagt, wenn uns die himmlischen Phänomene nicht erschüttern würden und Sorgen machen, und wenn nicht der Tod für uns eine Rolle spielen könnte, und wenn wir auch wenn wir es auch nicht leisten würden, die Grenzen der Schmerzen und der Begierden richtig zu bestimmen oder zu ermessen, dann hätten wir keine Notwendigkeit, keinen Bedarf für eine Naturphilosophie. Also Naturphilosophie ist deswegen notwendig, das ist ganz wichtig, weil uns natürliche Phänomene Sorgen machen, weil der Tod vielleicht uns Sorgen machen könnte und weil wir auch vielleicht nicht so richtig in der Lage sind zu bestimmen, wo die Grenzen dessen, was für uns begehrenswert ist, liegen. Es gibt keinen Weg, die Furcht vor diesen höchst wichtigen Dingen zu vertreiben. Denn jemand, der nicht weiß, was die Natur des Universums oder des Alls, müssen wir vielleicht besser übersetzen, ist, sondern eine der Furcht beibehält, die in der Mythologie begründet ist. Warum da jetzt diese... Und das liefert uns eben die Naturphilosophie, dass sie uns von diesen traditionellen Furchtgründen befreit. Es liegt ja kein Vorteil darin, wenn man sich in Bezug auf die anderen Menschen Sicherheit verschafft, aber in Bezug auf die Dinge, die über uns sind, die Dinge, die unter der Erde sind und ganz allgemein die unendlichen Dinge weiterhin Sorgen macht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Philosophieren hat bei Epikur, wenn man das so zugespitzt sagen darf, einen präventiven und therapeutischen Wert. Es entledigt uns der Sorgen, die wir uns über Dinge, von denen wir nichts wissen, sonst machen würden. Ein weiterer Aspekt: Keiner sollte das Philosophieren verschieben, wenn er noch jung ist. Und keiner sollte des Philosophierens müde werden, wenn er alt ist. Denn niemand ist zu jung oder zu alt für die Gesundheit der Seele. Und die Gesundheit der Seele ist das, was das Philosophieren besorgt, was das Philosophieren reproduziert. Zu sagen, dass die Zeit noch nicht reif zum Philosophieren ist oder dass die Zeit zum Philosophieren vorbei ist, ist gleichbedeutend zu sagen, dass die Zeit fürs Glück entweder noch nicht gekommen ist oder nicht mehr da ist. Also müssen sowohl junge als auch alte philosophieren. Der junge Mensch so, dass er, wenn er altert, durch seine Güter jung gemacht werden kann, durch seine Dankbarkeit für die vergangenen Dinge, und der alte Mann auf eine Weise, dass er sowohl alt als jung sein kann, indem er nämlich gegenüber den zukünftigen Dingen ohne Furcht ist. Deswegen müssen wir die Dinge üben, welche Glück produzieren, und sehen, dass wenn Glück gegenwärtig ist, wir alles haben, während wenn es fehlt, das einzige Ziel all unseres Handelns ist, das Glück zu haben. Ja, zum Tod, das ist sozusagen davor. Dann nehme ich vielleicht das eine hier: Gegen alle anderen Dinge ist es möglich, Sicherheit zu erlangen. Aber wenn es den Tod angeht, dann leben wir Menschenwesen alle in einer nicht befestigten Stadt.
Was heißt das, Vatikan?
Wie bitte?
Vatikan, was heißt das? Vatikan Sayings.
Ist das Manuskript mit Aussprüchen Epikurs, das im Vatikan liegt. Das hat sonst mit der katholischen... Ja, die haben viele antike Manuskripte. Und dann will ich doch die klassische epikureische Lehre vom Tod Ihnen noch vorführen. Gewöhne dich an die Überzeugung, dass der Tod uns nichts angeht. Denn alles Gute und alles Schlechte liegt in der Empfindung, während der Tod die Abwesenheit von Empfindung ist. Deswegen ist ein richtiges Verständnis, dass der Tod uns nichts bedeutet, dazu geeignet, die Sterblichkeit des Lebens zu einem Gegenstand der Freude zu machen. Nicht, indem wir unendliche Zeit addieren, sondern indem wir uns von der Begierde nach Unsterblichkeit befreien. Denn es ist nichts zu fürchten im Leben für einen, der begreift, dass es nichts gibt, was man fürchten muss, wenn man nicht lebt und so weiter. Das ist die, ich denke, zentrale epikureische These in Bezug auf den Tod. Von hier aus, also philosophieren als eine erfreuliche, aber auch auf Wissen beruhende Tätigkeit. Und von hier aus kommen wir dann zu der Frage, wie verhält sich das zu den Göttern? Und Epikur hat in dem Brief, in einem anderen Brief an Menotheus geschrieben, wenn man diese Dinge praktiziert, also was seine Ethik vorschreibt, haben wir ja gesehen, und alles, was damit einhergeht, im Verhältnis zu sich selber am Tage und in der Nacht, im Verhältnis zu denen, die euch, dich ähnlich sind, dann wird dich niemals etwas erschüttern, wach oder im Traum, sondern du wirst wie ein Gott unter den Menschen leben. Denn ein Mensch, der unter unsterblichen Göttern lebt, ist ganz anders als ein sterbliches Tier. Aber hier ist es natürlich gemeint in der Praxis, nicht indem man jetzt den Tod negiert, sondern indem man einsieht, dass er einem nichts zu sagen hat. Es gibt eine andere Bezugnahme auf die Götter in einer anonymen Abhandlung, die vielleicht später ist, aber vielleicht doch auch noch auf Epikur zurückgeht, wo also dann in wörtlicher Rede: Ich fürchte alle Götter, die ich verehre, und ich möchte ihnen allen Opfergaben und Opfer bringen. Und demgegenüber wird eben das Ideal, das ist sozusagen die übliche Haltung im zeitgenössischen Griechenland, dass man als Grundlage der eigenen Seligkeit wirklich gelernt hat, was das höchste Ding unter den Dingen ist, die existieren. Und dieses höchste Ding, da kann man sich freuen, dass man gelernt hat, es zu unterscheiden und es ohne Furcht verehren. Und damit kommen wir dann zu dem spezifischen Gottesbegriff von Epikur. Denke von Gott als etwas Unvergänglichem und einer gesegneten Kreatur, einem gesegneten Wesen. Kreatur ist hier völlig unangemessen. Und wie das auch im üblichen Verständnis von Gott ist, und schreibe ihm nichts zu, was der Unvergänglichkeit fremd oder der Seligkeit unangemessen ist, sondern glaube über ihn alles, was diese Kombination von Seligkeit und Unvergänglichkeit aufrechterhalten kann. Ich glaube, das reicht. Gehen wir weiter. Ja, so. In der Gesellschaft, über die Epikur durchaus einiges sagt, was auch dafür spricht, dass die epikureische Philosophie ursprünglich nicht als eine Philosophie des bloßen Rückzugs aus der Gesellschaft angelegt war, spielt eine zentrale Rolle, die Freundschaft. Wobei man dazu sagen muss, Freundschaft ist in Griechenland wie in Rom keine bloß private Angelegenheit, sondern auch, was wir heute eigentlich nur noch als Phrase kennen, die Parteifreundschaft oder die Bürgersolidarität fallen unter den Begriff der Freundschaft. Ich nehme die zweite wieder aus den Sprüchen, die im Vatikanmanuskript enthalten sind. Alle Freundschaft ist eine in sich selbst bestehende Tugend, intrinsische Tugend, aber sie ergibt sich daraus, dass man eine Wohltat erwiesen hat. Man sollte weder denen zustimmen, die allzu eifrig auf Freundschaft ausgehen, noch jenen, die gegenüber Freundschaft zögerlich sind. Denn es ist auch notwendig, Risiken einzugehen, um der Freundschaft willen. Wir brauchen nicht so sehr die Hilfe der Freunde, sondern die Zuversicht, dass sie uns helfen werden, wenn es nötig ist. Jemand, der immer Hilfe haben will, ist kein Freund. Noch ist jemand, der niemals seine Freundschaft mit Hilfe verbindet. Denn der eine tauscht sein Gefühl für eine Belohnung ein, während der andere die zutrauliche Erwartung in Bezug auf die Zukunft abschneidet. Die Freundschaft tanzt um die Welt und sagt uns allen, wir sollten aufwachen und einander beglückwünschen. Lasst uns unsere Freunde nicht dadurch fühlen, dass wir sie betrauern, sondern dass wir an sie denken. Der Mensch von edlem Charakter kümmert sich vor allem um Weisheit und Freundschaft. Von diesen beiden ist der Erstere, also die Weisheit, ein sterblicher Gott, aber der Letztere ist unsterblich. Das ist etwas interpretationsbedürftig, aber ich glaube, man kann das interpretieren.
Google ist eigentlich ein Google, nicht Gott.
Entschuldigung, da habe ich mich verlesen. Ein sterbliches Gut, aber das Letztere ist ein unsterbliches Gut. Entschuldigung. Ja. Ein sterbliches Gut, was für Weisheit natürlich etwas überraschend ist. Aber es ist klar, wenn Weisheit sozusagen auf der Ausübung und Aneignung von Wissen beruht, das Wissen geht mit dem Subjekt, das es weiß, unter. Während die Freundschaft, das ist sozusagen das Raffinierte an der These, als Gut in dem Sinne unsterblich ist, als sie sogar die Freunde überleben kann. Weil eben immer neue in diesen Kreis der Freundschaft eintreten und diese Freundschaft insofern weitertragen und an die Verstorbenen auch durchaus noch als Freunde denken. Zweiter Punkt, also Freundschaft als sozusagen auf derselben Ebene wie Weisheit. Und man sollte vielleicht den Zusammenhang auch noch explizieren. Das Philosophieren ist eben beides. Das ist ein Praktizieren von Wissen und es ist ein Praktizieren von Freundschaft. Denn die Philosophen praktizieren ja nicht Wissen im stillen Kämmerlein, jeder für sich, sondern sie praktizieren das, indem sie untereinander Argumente geben und nehmen und sozusagen gemeinsam freundschaftlich nachdenken. Und ihre Freundschaft beruht auf diesem Geben und Nehmen von Argumenten, Fragen und Einsichten. Das ist, glaube ich, der Zusammenhang, der hier nicht expliziert ist, den man aber dazu denken muss. Weiter in Epikurs Theorie der Gesellschaft einsteigend, Gerechtigkeit, zentrales Thema der griechischen politischen Philosophie. Und dazu sagt er, Gerechtigkeit ist dieselbe für alle. Also während Platon und auch oder Aristoteles und auch sozusagen das Volksvorurteil argumentieren würden, die Gerechtigkeit eines Soldaten ist eine andere als die Gerechtigkeit eines Familienvaters oder einer Hausfrau und so weiter. Aber man muss, also Gerechtigkeit ist das, was in den gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen dann wechselseitig nützlich ist. Soweit die abstrakte und allgemeine Bestimmung. Aber man muss dann die regionalen und anderen Bestimmungen einbeziehen, um zu wissen, ob etwas nun auch für den Einzelnen wirklich gerecht ist. Und jetzt kommt eine sehr interessante Theorie, was rechtlich, gesetzlich für gerecht erklärt wird, hat dann seine Existenz im Bereich der Justiz. Jedenfalls immer dann, wenn es bekräftigt werden kann, dass es in den Erforderungen der gesellschaftlichen Beziehungen nützlich ist. Und zwar unabhängig davon, ob es für alle in gleicher Weise wirkt. Aber wenn jemand ein Gesetz macht und es ist zufällig nicht in Übereinstimmung mit der Nützlichkeit der gesellschaftlichen Beziehungen, dann hat es nicht länger den Charakter der Gerechtigkeit. Also ein starkes Kriterium, gerechte von ungerechten Gesetzen zu unterscheiden, ein Kriterium der Nützlichkeit in gesellschaftlichen Beziehungen. Und es wird sozusagen dann so auch noch vertieft und damit kriegen wir eine Theorie des gesellschaftlichen Wandels. Wenn etwas, was im Bereich der Justiz nützlich war, sich verändert, aber noch weiter für das Vorurteil passend ist, dann war es in dieser Zeit nicht weniger gerecht für diejenigen, jedenfalls für alle diejenigen, die nicht leere Äußerungen, sich nicht durch leere Äußerungen verwirren lassen, sondern sich einfach an die Tatsachen halten. Es gibt so etwas wie eine Veränderung dessen, was gerecht ist, und das ist mit der Veränderung der Nützlichkeit verknüpft. Und dahinter steckt die Lehre von einer natürlichen Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit der Natur, die Gerechtigkeit von Natur aus, könnte man auch mit den älteren Theoretikern sagen, ist eine Garantie der Nützlichkeit im Hinblick darauf, einander nicht zu verletzen und nicht verletzt zu werden. Nichts ist gerecht oder ungerecht im Verhältnis zu jenen Lebewesen. Geschöpfen bringt da einen ganz falschen Ton hinein, den gibt es im Griechischen nicht. Die nicht dazu in der Lage waren, Verträge darüber zu machen, einander nicht zu verletzen oder nicht verletzt zu werden. Dasselbe gilt für alle Menschen, die nicht dazu in der Lage sind oder nicht dazu bereit sind, Verträge zu machen darüber, sich nicht zu verletzen oder nicht verletzlich zu werden. Daher war Gerechtigkeit niemals etwas per se, sondern ein Vertrag, der regelmäßig an einem bestimmten Ort oder an einem anderen Ort im Umgang der Menschen miteinander über das Nicht-Verletzen und Nicht-Verletzt-zu-werden entstanden ist. Hier gibt es natürlich jetzt ein Interpretationsproblem, wie sich dieses Nature's Justice zur Vertragsthese verhält. Also es wird einmal gesagt, es gibt so etwas wie Nature's Justice, und zum anderen wird gesagt, Justice ist, beruht immer auf Vertrag. Ich glaube, Epikur hat das so gedacht, und das macht einen gewissen Sinn, dass eben die Gerechtigkeit von Natur aus darin besteht, miteinander Verträge über das sich nicht wechselseitig verletzen zu schließen. Sodass es eben nicht zwei verschiedene Gerechtigkeiten sind, sondern die Nature's Justice wird eben in dieser Art von Grundvertrag des wechselseitigen Respektierens konkretisiert. So. Von hier aus gehen wir dann weiter zurück und jetzt kommen wir sozusagen in die traditionelleren Bereiche der Philosophie. Ist klar, zentrale Rolle in allen hellenistischen Philosophien spielt die Hedonä. Ich sage es deswegen auf Griechisch, auf Englisch Pleasure ist schon etwas enger, aber die Hedonä ist eben wirklich von der Freude bis zur Lust alles und das sind Nuancen, die dem Griechen so gar nicht auffallen. Und die kyrenaische Schule hat auch die Hedonä ins Zentrum gerückt. Und da gibt es dann eine Differenz zu Epikur, dass der auch die Freude an der Veränderung als Freude akzeptiert, während die Kyrenaiker nur eine Freude am gleichbleibenden Zustand, eine statische Freude, als Freude akzeptiert haben. Ich glaube, da kann man sich versuchen, einen Reim drauf zu machen. Muss man aber auch versuchen. Denn die Kyrenaiker haben an dieser sokratischen Suche nach der, soll man sagen, unerschütterlichen Grundlage der eigenen Lebensorientierung Anteil gehabt. Und eine Freude in und an der Veränderung heißt ja gleichzeitig das Risiko, dass diese Freude zu Ende geht. Während die Freude am Zustand, die ist erstmal vom Begriff her eine Freude, die nicht begrenzt ist. Ich glaube, das ist der Grund, dass Epikur hier über die Kyrenaiker hinausgeht und eben eine Vorstellung von Freude entwickelt, die so, wie wir das beim Philosophieren gesehen haben, mit allen Lebenstätigkeiten verbunden kann. Man kann sich sozusagen am Leben freuen und es ist nicht irgendein herausgehobenen Moment, den man suchen muss, wo man dann diese statische Freude genießen kann. Also hier ist wieder das davor, ich weiß jetzt nicht, wie das kommt. Na. Also, er wird zitiert, Freude von Störungen und Abwesenheit von Schmerz sind Zustandsfreuden, statische Freuden. Aber Freude und Entzücken werden als bewegte Aktivitäten behandelt. Also wenn man sich an etwas freut, was man tut oder entzückt ist, weil einem ein schöner Tanz gelungen ist oder so etwas, das wird von ihm ganz stark gemacht, gehört zum guten philosophischen Leben dazu. Zweite Nichtübereinstimmung mit den grünen Hikern. Sie waren der Meinung, dass die körperlichen Schmerzen schlimmer sind als geistige Schmerzen. Und Epikur vertritt die gegenteilige Auffassung, weil, wie er sagt, also die geistigen, psychischen Schmerzen sind die schlimmeren, weil der Körper, das Fleisch, immer nur in der Gegenwart sozusagen vom Sturm umtost ist, während aber die Seele, wenn sie ihr Schmerzen erreicht haben, diese sich auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft beziehen. Wobei damit schon deutlich wird, an diesem Argument, das ist jetzt nicht nur bloß sozusagen zur Lehre von Lust und Schmerz oder Freude und Trauer wichtig, sondern es wird auch noch wichtig, dass diese Vorstellung des Epikur von der Lebensführung eben von vornherein auch diese zeitliche Dimension mit umfasst. Wir führen unser Leben eben nicht bloß wie die Tiere in der Gegenwart, sondern wir führen sie in Erinnerung an die Vergangenheit und in Antizipation der Zukunft in der Gegenwart. Und das macht eine andere Qualität der Lebensführung aus, die er als solche reflektiert und auf der Grundlage er dann auch dieses statische Konzept der Kyrenaiker, denke ich, durchaus mit guten Gründen kritisieren konnte. Ups, da bin ich zu weit. Es wird zitiert, zwei Sachen, die kommentierungsbedürftig sind. Die Freude des Magens ist der Anfang und die Wurzel allen Gutens. Und darauf muss sich die Weisheit und die Überraffiniertheit tatsächlich beziehen. Das, denke ich, ist nicht so zu verstehen, dass er sagt, wir sollten nur gut essen und alles Übrige ist unwichtig, sondern dass er sich darauf bezieht, dass ein glückliches, gutes Leben tatsächlich ein glückliches und gutes Leben für den Körper und eben auch ein entsprechendes Erleben impliziert, und da ist das gute Essen in der Tat von zentraler Bedeutung. Und alle anderen Freuden, die wir suchen, müssen sich insofern darauf beziehen, als sie damit kompatibel sind. Also wenn wir uns zum Beispiel so in, sagen wir mal, das Studium von Kriminalromanen hineinstürzen, dass wir keine Zeit uns mehr nehmen zum Essen und zum Gutessen, dann haben wir eine Schieflage, und diese Schieflage sollten wir vermeiden. Zweites Zitat: Wir sollten Rechtschaffenheit und die Tugenden und so weiter und derartige Dinge durchaus ehren, wenn sie denn Freude bringen. Wenn sie das aber nicht tun, dann sollten wir uns von ihnen verabschieden. Das klingt natürlich jetzt ganz schlimm, sozusagen ein egoistisches Konzept. Alles, was gesellschaftlich erforderlich ist, wird unter den Vorbehalt der eigenen Freude gestellt. Ich denke aber, man kann das auch umgekehrt drehen. Man kann sagen, damit werden die gesellschaftlichen Anforderungen als Anforderungen reformuliert für ein gemeinsames gutes Leben. Nicht, weil es an sich geboten ist, rechtschaffen und tugendhaft zu sein, also so eine kantische Pflichtenethik, sondern weil es zum guten Leben dazugehört, mit anderen zusammen glücklich sein zu wollen. Deswegen muss man Rechtschaffenheit und Tugendhaftigkeit tatsächlich praktizieren. Was natürlich dann in der Tat auch sowas wie Selbstzweckhaftigkeit kritisiert. Also Verselbstständigung, Hypostasierung. Noch zur Lebensführung. Man kann auch bei begrenzten Mitteln raffiniert sein oder gepflegt sein. Und jemand, der das nicht mit in Betracht zieht, ist in derselben Situation wie jemand, der dadurch fehlgeht, dass er bestehende Begrenzungen ignoriert. Und diese Frage sollte auf alle Begierden angewandt werden. Man sollte sich immer fragen, was geschehen wird, wenn das Objekt meines Begehrens erreicht wird und was, wenn es nicht erreicht wird. Es geht also darum, im letzten 81, die Störung der Seele hinter sich zu lassen und eine des Verfolgens werte Freude zu empfinden. Und das ist weder aufgrund des größten Reichtums noch aufgrund öffentlicher Anerkennung und Achtung, sondern noch auch von irgendetwas anderem abhängig, was von nicht bestimmten Ursachen abhängt. Wir sagen, also hier wird auch bei Epikur eine Variante der Ataraxia vertreten. Wir müssen unser Leben so einrichten, dass wir die größtmögliche Kontrolle über die Voraussetzungen des gelingenden Lebens und damit des Glücks haben. Ja, hier werden jetzt sozusagen unterschiedliche Bedürfnisse diskutiert. Ich nehme hier zwei Dinge raus. Erstens, es braucht genauso viel Zeit dafür, das größte Gut zu produzieren, wie dafür, es sich an ihm zu freuen. Und dann wird das Beispiel des Geschlechtsverkehrs zitiert, wird gesagt, das ist schon sehr weitgehend, solange man nicht damit die Gesetze bricht oder gute und etablierte Konventionen oder irgendeinen Nachbar ins Unglück stürzt oder den eigenen Körper zerstört oder oder lebensnotwendige Dinge verschwendet, handle gemäß deiner Neigung auf jede Art und Weise, die du möchtest. Das ist schon eine sehr explizite und weitgehende Befreiung, die hier postuliert wird. Es ist allerdings unmöglich, dass man nicht mit wenigstens einem dieser Beschränkungen in Konflikt kommt oder eingeschränkt wird, denn Sex ist niemals von Vorteil. Und man sollte zufrieden sein, wenn er keinen Schmerz, keine Verletzung auslöst. Unersättlich ist jedenfalls nicht der Name, der Magen, Entschuldigung, wie die Menschen sagen, sondern die falsche Meinung in Bezug darauf, dass er unbegrenzt zu füllen sei. Das wird jetzt wieder vom Es fängt an mit dem Magen und es endet wieder mit dem Magen, aber dazwischen hatten wir das Verhältnis zur Sexualität. Also eine eigentümliche Mischung von einerseits Befreiung und andererseits einem starken Mäßigungspostulat. Und dann gibt es solche Sprüche wie da oben. Wenn man sie an den Zwecken der Natur misst, ist die Armut großer Reichtum und unbegrenzter Reichtum große Armut. Etwas rätselhaft, aber ich denke, gemeint ist sowas, was wir auch schon von Diogenes von Sinope gehört haben. Eigentlich, wenn man sozusagen die elementare menschliche Natur sich anguckt, brauchen wir nur sehr wenig. Und selbst die Armut in unseren Ländern ist demgegenüber schon reich. Wer ein großer Reichtum mit den ganzen extra Bedürfnissen, die er schafft, dann tatsächlich zu einer großen Armut führt, dass man eben weit hinter dem zurückbleibt, was man glaubt, genießen zu müssen. Dann nehme ich noch sozusagen die Diskussion der Freude oder der Lust heraus. Keine Freude, keine Lust ist etwas, was als solches schlecht ist per se. Aber die Ursachen mancher Freuden produzieren Belastungen, die vielmals größer sind als die Freuden. Wenn jede Freude in Ort und Dauer zusammengefasst wäre und über die gesamte Struktur oder die vorherrschenden Teile unserer Natur verteilt werden, dann wären Freuden niemals voneinander verschieden. Wenn die Ursachen der Freuden geistige Furcht auslösen würden, in Bezug auf die Himmelsphänomene und den Tod und das Unglück und wenn man zusätzlich die Grenzen des Begehrens lehren würde, dann hätten wir überhaupt keinen Grund, die Leute, die das tun, zu tadeln. Denn sie würden selber dann sich mit Freuden befriedigen, die in allen Richtungen zu finden wären. Und wir hätten niemals Schmerz oder Verwirrung oder Unglück, was das Schlechte konstituiert. Das heißt, in dem Maße, wie ich mein Leben tatsächlich bewusst und sensibel lebe und mich nicht fürchte vor den Himmelsphänomenen, vom Tod oder vom Unglück und gleichzeitig das Begehren auf das richte, was sie auch erreichen kann, habe ich sozusagen die Grundbegriffe des philosophischen Lebens gelernt. Das gibt es jetzt in vielen Varianten. Sie sehen, da haben wir jetzt lange Ausführungen im Brief an Menoikos. Ja, doch, das sollten wir vielleicht durchgehen. Ein langes Stück. Epikur fängt mit einer Unterscheidung an. Einige Begierden, einige Formen des Begehrens sind natürlich und andere leer. Das ist schon interessant, er sagt jetzt nicht natürlich versus unnatürlich, sondern natürlich versus leer. Und von den natürlichen sind einige Bedürfnisse notwendig, und andere bloß natürlich. Und von den Notwendigen sind einige notwendig für das Glück, andere für die Freiheit des Körpers von Belastung und andere für das Leben als solches. Und die andauernde Beobachtung dieser Dinge macht es dann möglich, jede Wahl und jede Entscheidung etwas zu lassen oder zu vermeiden, auf die Gesundheit des Körpers zu beziehen, sowie auf die Freiheit der Seele von Störungen. Denn das beides ist das Ziel, was ein gesegnetes Leben ausmacht. Denn das ist das, worauf wir in allen unseren Handlungen zielen, von Schmerz und von Angst frei zu sein. Körperlicher Schmerz und seelische Angst. Ich denke, da können wir das dann soweit abschließen. Jetzt allmählich kommen wir dann zu den mehr naturphilosophischen Themen. Eine zentrale Auseinandersetzung zwischen Epikur und den Konkurrenten ist die Frage der Prädetermination. Gibt es einen durchgehenden Determinismus oder haben wir eine Wahl? Und da gibt es erstmal ein raffiniertes Retorsionsargument. Derjenige, der sagt, dass alle Ereignisse notwendig hervorgebracht werden, hat keinen Grund dafür, denjenigen zu kritisieren, der sagt, dass nicht alle Ereignisse notwendig hervorgebracht werden. Denn nach seiner eigenen Theorie ist auch dies ein notwendig hervorgebrachtes Ereignis. Also der durchgängige Determinismus kann mindestens die These, dass es eben keinen durchgängigen Determinismus gibt, nicht aus der Welt schaffen. Das ist ja jetzt ein Thema, das hat die Philosophie ganz lange beschäftigt. Ich konzentriere mich hier nur auf eine Passage aus dem Brief an Menoikos. Wer ist denn schließlich dem Mann überlegen, der das Schicksal, das einige als den Herrn über alles einführen, verlacht und sieht, dass einige Dinge mit Notwendigkeit hervorgebracht werden, andere dem Glück geschuldet sind und andere von uns abhängen. Denn Notwendigkeit muss sich gegenüber niemandem rechtfertigen. Und das Glück ist ein instabiles Ding, dem man zusehen kann. Während das, was von uns selber abhängt, auf das sich dann Schuld und ihr Gegenteil beziehen, natürlich miteinander verbunden sind und von jeder Vorherrschaft oder Oberherrschaft frei ist. Denn es wäre besser, der Mythologie über die Götter zu folgen, als ein Sklave des Fatums, des Geschicks der Naturphilosophen zu sein. Im ersten Fall verweist die Mythologie zu wenigstens auf die Hoffnung, die Götter sozusagen abzubetteln, indem man ihnen Gebete und Kult darbietet, während wir es im letzteren Fall mit einer unerbittlichen Notwendigkeit zu tun haben. Mit anderen Worten, für die Lebensführung ist die Theorie des Fatums, des durchgängigen Geschicks, des durchgängigen Determinismus schlimmer als die alte Mythologie. Und sie hat diesen wenn man so will, performativen Widerspruch, dass sie gar nicht erklären kann, warum, oder nicht aus der Welt schaffen kann, warum die Gegenthese, dass es eben zu unterscheiden ist zwischen dem, was von uns selber abhängt, was vom Glück bestimmt wird und was tatsächlich mit Notwendigkeit bestimmt ist. Diese These kann die These des durchgängigen Determinismus nicht aus der Welt schaffen. Und ich denke, man kann dazu sagen, diese These schließt an das an, was wir ohnehin zumeist schon tun und glauben. Ein klassisches Argument für die Existenz von Göttern ist es gewesen, da muss ich mal vielleicht hier jetzt das zurückblättern, dass die Sprache geschaffen wurde. Ne, Sie erinnern sich vielleicht an den Protagoras-Mythos, den wir da diskutiert haben, wo eben dem Prometheus zugeschrieben wird, dass er den Menschen die Sprache gebracht hat. Ne, offensichtlich ist es ja so, dass Menschen sich unter anderem durch den Besitz der Sprache und das Praktizieren der Sprache von Tieren unterscheiden. Und es ist schwer, sich vorzustellen, dass diese Sprache sozusagen von selber entstanden ist. Und genau an dieser Stelle hat Epikur eben angesetzt und eine Spracherklärung, eine natürliche Spracherklärung vorgebracht. Nein, das ist ja wirklich. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade. Wir müssen davon ausgehen, dass jede Natur, also jedes Lebewesen, auf viele unterschiedliche Arten durch wirkliche Zustände erzogen und gezwungen wurde und dass die Lektionen, die es daraus gelernt hat, durch neue Entdeckungen, durch die Vernunft genauer gemacht und vermehrt worden sind, bei einigen Leuten stärker als bei anderen, langsamer bei anderen. Und also es gibt sozusagen in der Menschheitsgeschichte eine Geschichte der menschlichen Entdeckung. Das ist langsamer und schneller gelaufen, es gibt da Sprünge, es gibt da größere Sprünge, es gibt kleinere Sprünge, es ergibt sich aus individuellen Bedürfnissen und so weiter. Und auf diese Weise sind auch die Namen, die Operation des Benennens, nicht ursprünglich dadurch ins Sein getreten, dass sie als solche gemünzt, also eingeführt wurden, sondern die Natur der Menschen selber unterlag Gefühlen und empfing Eindrücke, die von Stamm zu Stamm besonders variierten. Und jede der individuellen Gefühle und Eindrücke verursachte die Individuen den Atem auf besondere Weise auszuatmen, auch entsprechend den Rassenunterschieden, die zwischen den unterschiedlichen Orten bestanden. Dann später wurden aufgrund dieser sozusagen Urlaute besondere Festlegungen, Coinings, also wie Münzung, vorgenommen, durch Konsens innerhalb der unterschiedlichen Rassen, um dadurch die Bezeichnung weniger mehrdeutig und knapper ausgedrückt werden zu lassen. Dann haben Menschen, die Wissen miteinander teilten, noch gewisse nicht sichtbare Entitäten eingeführt und auch dafür Worte in den Umlauf gebracht. Das heißt, einige Menschen haben gewissermaßen unter Zwang Wörter geäußert und andere auf vernünftige Weise Wörter gewählt. Und auf diese Weise haben die Menschen es erreicht, sich selbst, ich interpoliere jetzt hier, sprachlich auszudrücken. Es gibt also sozusagen erstmal diesen Prozess der Urlaute und dann gibt es Konventionen über deren jeweils in einem Lebenszusammenhang auf einen Lebenszusammenhang beschränkte Regulierung und es gibt dann die überlegte, vernünftige Einführung bestimmter Wörter für abstrakte Sachverhalte. So etwa lässt sich da aus diesem Zitat die Sprachtheorie des Epikur rekonstruieren. So, jetzt muss ich mal schauen. Hier ist, glaube ich, besser. Ein kleiner Moment. Ich will jetzt nämlich gerade die Vorgehensweise ändern. Sprachartiger eingeführt als, ach, Entschuldigung, das geht nicht, als Moment, das Epikur klärt, um zu sagen, man braucht die Hypothese des Eingreifens der Götter nicht. Und an der Stelle will ich jetzt gerade noch weitermachen. Das ist jetzt eine zentrale Überlegung von Epikur, dass nämlich unsere Erkenntnis insgesamt darauf beruht, dass was habe ich das? Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück. Die Argumente gegen die göttliche Vorsehung will ich doch nochmal komplettieren. Erstens hat Epikur auf die Unendlichkeit der Welten verwiesen, die eben den Gedanken einer göttlichen Vorsehung, die alle diese Welten plant und lenkt, schwierig macht. Dann argumentiert er, weil Götter unvergänglich und selig sind, kann man sich nicht vorstellen, dass sie sich den Stress und die Sorge antun, eine Welt zu verwalten. Dann gibt es die Schwierigkeit, die Erschaffung der Welt zu denken, die man folgendermaßen beschreiben kann. Platons Demiurg hat ja vor Augen die Ideen, auf die er zurückgreift, um die Welt dann auf der Grundlage dieser Ideen zu schaffen. für Epikur als Materialisten gibt es solche vorgängig existierenden Ideen nicht, sondern er argumentiert mit dem Begriff der Prolepsis. Aufgrund der Erfahrung im Umgang mit den Dingen entwickeln wir gewisse, man könnte sagen, begriffliche Erwartungen, Prolepsis. Aber, und dann können wir aufgrund dieser begrifflichen Erwartungen dann auch zum Beispiel Stühle bauen, Tische bauen, Häuser bauen und so weiter und so fort. Soweit ist das dann konsistent. Es ist nicht also eine vorgängige Idee, sondern eine begriffliche Erwartung, die wir im Umgang mit den Dingen als Menschen entwickelt haben. Die Frage lässt sich aber dann nicht beantworten, auf was stützt sich der Schöpfergott in seiner Tätigkeit? Denn der hat ja noch keinen Umgang mit den Dingen sozusagen per Definition gehabt. Vorgängige Ideen gibt es nicht. Also wie soll das geschehen? Wie soll ein solcher Konstruktionsprozess ohne eine Erfahrungsgrundlage, aus der denn überhaupt erst Ideen aufgebaut werden, gedacht werden? Ich glaube, das sind die wichtigsten Argumente hier. Ja, vielleicht noch die Vorstellung, dass auch die ja erstaunliche organische Gliederung und ökologische Funktionsfähigkeit der Tiere und Pflanzen wird ja auch als Argument benutzt, um zu sagen, hier muss eine Vorsehung am Werk gewesen sein. Und auch hier argumentiert Epikur damit, dass es eben auch Veränderungen aufgrund der Auseinandersetzung mit der Umwelt gibt und unterstellt, dass derartig erworbene Eigenschaften auch vererbt werden können. Eine Vorstellung, die sich schon bei Empedokles etwa explizit findet. Also er unterstellt so etwas wie einen evolutionären Lernprozess, man könnte sagen, lamarckistischer Prägung, der Existenz der Arten zugrunde liegt. Und damit wird auch nochmal deutlich, worum es in dieser ganzen epikureischen Naturphilosophie geht. Es geht darum, die zentralen Argumente überflüssig und zu machen und insofern zu widerlegen, mit denen die Existenz von Göttern und anderen höheren Instanzen das Eingreifen von Göttern in unser Leben als Grund von Sorgen und Ängsten aus dem Bild der Welt eliminiert werden kann. Und das, denke ich, sollte man bei der Diskussion der epikureischen Naturphilosophie nicht vergessen. Ja?
Ich meine, wie hat sich nun Epikur die Götter vorgestellt? Ich meine, wenn er also sozusagen von einem grundlegenden Atomismus ausgeht, müsste doch eigentlich auch die Götter als aus kleinsten Partikeln, aus Atomen zusammengesetzt gedacht haben. Nun wissen wir auf der anderen Seite, nicht wahr, dass die Gegenstände der Natur durch das zufällige Zusammentreten von diesen Kleinstpartikeln entstehen und auch wieder auseinandertreten und vergehen. Muss man dieses Prinzip nicht auch auf die Götter anwenden und ihnen somit eine Ewigkeit oder den Ewigkeitscharakter absprechen? Das ist meine Grundfrage. Sind Götter also letztendlich auch ein Produkt des Atomismus oder sind sie irgendetwas anderes? Denn hier kam ja so ein bisschen heraus, als ob sie irgendwie auch als Schöpfer auftreten, sozusagen wie als geistige Wesen. Und das weiß ich nicht, ob das dazu nicht etwas inkonsistent wird zu seiner gesamten Theorie.
Ja, das ist jetzt ein Missverständnis. Epikur hat nur gesagt, wenn man den Gedanken eines Schöpfergottes fasst, dann habt ihr das Problem, auf welcher Grundlage schöpft er? Ne, weil es Ideen nicht gibt. Und eine Prolepsis kann es auch nicht geben, weil er hat noch keine Erfahrung im Umgang mit den Dingen. Die Götter des Epikur sind keine Schöpfergötter, das ist ganz klar, sondern die Welten, die unendliche Vielzahl der Welten, entsteht und vergeht aufgrund des Zusammentretens der Atome. Und es gibt auch kein explizites Argument, dass die Götter diesem Prozess sozusagen nicht entstammen würden. Das Einzige, was Epikur hier sozusagen als Grenzbegriff, würde ich sagen, zulässt, es kann ja auch sein, dass hier Konstellationen entstehen, die dann einmal entstanden und vergänglich sind. Also sozusagen rein mit Denkmitteln wüsste ich auch nicht, wie man das jetzt widerlegen kann. Das ist nicht inkonsistent, dass etwas entsteht und wenn es einmal entstanden ist, nicht wieder vergeht. Und das sind die beiden Eigenschaften, die er den Göttern zuschreibt. Aber die Götter sind nicht außerhalb dieses Alls, sondern sie gehören dazu. Und natürlich gehören sie auch zu dem Prozess der Zusammensetzung der Atome. So, dann will ich jetzt nochmal versuchen, zu den ersten Prinzipien vielleicht sollte ich doch noch, ein zentraler Gedanke, den Epikur einführt, und ich glaube, den kann man jetzt allmählich auch in seiner Bedeutung genauer bestimmen, ist der Gedanke des Kanon, des Kriteriums der Wahrheit. Also Epikur sagt, in der Philosophie ist es möglich zu bestimmen, was wahr ist, und zwar indem man drei Kriterien anwendet. Das muss ich jetzt erstmal wieder finden. Erstens die Empfindung. Das, was wir wirklich empfinden, empfinden wir wirklich. Und auf der Grundlage muss man erklären, was ist. Zweitens, dieser Gedanke der Prolepsis. Das wäre problematisch, das mit Vorurteil zu übersetzen, weil das ja negativ besetzt ist. Aber wir haben eben aufgrund der Erfahrungen schon ein vorgängiges Urteil darüber, eine Erwartung darüber, was die Dinge sind und wie sie sich verhalten werden. Drittens gibt es dann das Kriterium bei Epikur selber, des Pathos, des Affiziertwerdens, des objektiven und subjektiven Fühlens. Wir im Umgang mit den Dingen machen mit den Dingen, würde ich sagen, eine präreflexive Erfahrung. Das nennt er Pathos. Die Dinge wirken auf uns ein und wir lassen die Dinge auf uns wirken. Ist das Objektive und Subjektive dabei. Und erst im Zusammenhang dieser drei Gruppen von Kriterien können wir jeweils unterscheiden, was wahr ist und was falsch ist. Also es ist jetzt der Kanon nicht so gemeint, dass es jetzt sozusagen ein einfaches Kriterium gibt wie Occam's Razor oder so etwas, wo man dann sofort weiß, aha, das ist falsch. Sondern man muss das immer an den Erfahrungen, an den Empfindungen, an den gedanklichen Vorstellungen, die man an den Gegenstand heranbringt und an den Erfahrungen im Umgang mit den Dingen überprüfen. Und diese Kriterien der Wahrheit sind für Epikur, das ist, glaube ich, auch noch wichtig, immer auch Kriterien des Handelns. Wenn ich etwas als wahr erkannt habe, kann ich auf dieser Grundlage auch handeln. Im Unterschied zum späteren Skeptizismus, der eben versucht, Kriterien der Wahrheit zu vermeiden, aber Kriterien des Handelns durchaus annimmt. So, jetzt muss ich wieder. Von hier aus kommen wir dann allmählich auf die, man könnte sagen, Naturphilosophie und Ontologie des Epikur zurück. Erstens, man kann sagen, dass sein Atomismus eine Antwort darstellt auf die Paradoxien, die Zenon im 5. Jahrhundert aufgestellt hat, der einerseits die unendliche Teilbarkeit und aber andererseits die Endlichkeit der Welt, also die unendliche Aufteilung ins immer kleinere und andererseits die Endlichkeit der Welt unterstellt hat. Und da lassen sich natürlich vielfältige Paradoxien daraus bilden. Und er hat als Epikur, hat hier als erster scharfsinnig unterschieden zwischen theoretisch unteilbar und praktisch nicht aufzubrechen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, ich kriege das nicht in Teile zerlegt, oder ob ich sage, das ist grundsätzlich nicht teilbar. Und Epikur hat eben einen Begriff von Atom, dann auch, also nicht teilbar, Atomos, nicht schneidbar, begriffen, konzipiert, der dann auch als theoretisch unteilbar und nicht bloß faktisch nicht aufzubrechen konstruiert war. Ich will da, ja, die Fragen, da hängen noch ein paar Fragen dran, die will ich jetzt nicht diskutieren, aber diskutieren will ich, wie Epikur zu dieser These von der Existenz der Atome kommt. Er kommt dazu im Ausgang von der zentralen These seiner Ontologie. Seine Ontologie besteht darin, einerseits Existenz von Körpern anzunehmen und andererseits Existenz der Leere. Wobei er auch da gegenüber früheren, insbesondere Demokrit, recht raffiniert ist, weil er den Begriff der Leere so fasst, dass er sowohl denjenigen Raum darunter begreift, in dem keine Körper sind, als auch den von Körper ausgefüllten Ort, als auch eben sozusagen den abstrakten Begriff des Raumes, unabhängig davon, ob der Raum gefüllt ist oder nicht gefüllt. Das alles ist in diesem epikureischen Begriff des Leeren explizit als solches gedacht. Und wenn es so ist, dann kann man sagen, dass sich in gewissem Sinne Körper und Leeres ausschließen. Es ist zwar nicht so, dass dort, wo Körper sind, kein Raum, kein Leeres ist, aber der Körper und das Leere bleiben voneinander verschieden. Der Körper wird nicht, füllt nicht das Leere auf und bringt es dadurch zu verschwinden, sondern es ist weiterhin dieser Raum, in dem der Körper sich befindet oder bewegt, ist weiterhin da. Und zweitens gibt es die Überlegung, was ist die Voraussetzung dafür, dass ein Körper geteilt werden kann. Wenn ein Körper sozusagen ganz in sich geschlossen ist, dann kann er nicht geteilt werden. Sondern es muss so etwas wie eine mögliche Lücke in ihm geben, an dem die Teilung ansetzen kann. Das heißt, die Teilbarkeit des Körpers hängt davon ab, dass in ihm selbst auch leere Räume, Lücken sind, an denen eine Teilung ansetzen kann. Und von hier aus kommt Epikur dann zum Begriff des Atoms. Das sind diejenigen Teile der Körper, die nicht weiter geteilt werden können, weil in ihnen keine Lücke, kein Leeres ist. Damit ist auch klar, dass hier jetzt nicht gemeint ist, das, was man faktisch nicht aufbrechen kann, das kann ja vieles sein, sondern das, worin auch theoretisch kein Stück Lücke enthalten ist, kein Stück Leere. Das ist der epikureische Begriff des Atoms und der ist natürlich schon ziemlich raffiniert. Aber er wird generiert, um eben die Beunruhigung durch Naturphänomene und insbesondere durch Eingriffe des Fatums oder der Götter oder so weiter abwehren zu können. Und in seiner Ontologie fragt also der Epikur danach, was überhaupt an sich existieren kann. Und kommt zu dem Ergebnis, nur Körper und Raum oder Leere und alle Attribute sind nicht per se existent, sondern als Attribute von etwas, was per se existent ist. Das wird dann nochmal weiter differenziert. Das sollten wir aber jetzt nicht mehr machen, weil wir jetzt schon da fast durch sind. Nur ein sozusagen ontologisches Prinzip will ich noch, und damit bin ich am Anfang der Darstellung von Sedley Long angelangt. Epikur geht von dem Prinzip der Erhaltung des Seins als ein dauerhafter und unveränderlicher Vorrat von konstituierenden Elementen der Welt aus. Den beiden Gesichtspunkten, nichts kommt ins Sein aus nichts und nichts vergeht ins Nichts. Also ein Prinzip des zureichenden Grundes, das gegen eine Entstehung aus Ex Nihilo angeführt wird und der Vorstellung, dass wegen der Unendlichkeit der Vergangenheit ein Vergehen zum völligen Verschwinden der Materie geführt hätte und von der Erfahrung des natürlichen Lebenszyklus, in dem der Tod des einen Dinges zum Wachstum des anderen beiträgt, also keine Vernichtung im Wortsinne vorkommt. Und dieses Panta, das Epikur, diese Totalität, wird dann von ihm als invariabel, unveränderlich dargestellt. Die Veränderungen sind dann immer Veränderungen der Konstellationen innerhalb dieses Ganzen. Und damit haben wir dann so etwas wie den letzten Grund, der auch für die Ataraxia des Philosophen, der kann sich auf das ewige und unveränderliche ganze Panta beziehen. Und damit mache ich heute Schluss. Danke.